Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich ihm ganz überließen. Darum ging es vor 4 Wochen. Und ich hatte gesagt, ja, eben was könnte Gott aus unserem Leben machen, wenn wir in allem zum Beispiel fragen würden, was seinem Reich dient. Und ich glaube, dass das tatsächlich immer wieder eine Frage ist, nicht nur am Anfang unseres Glaubens, sondern dass das eine Frage ist, die wir nicht ein für alle Mal geklärt haben. Wir können uns auch im Laufe unseres Lebens als Christ einrichten, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, in das, was wir denken, was es heißt, mit Gott zu leben, ohne ihn immer wieder neu zu fragen, uns immer wieder neu einzulassen. Und dann wird es langweilig. Als ich dieses gesagt habe, es wird langweilig, beziehungsweise es hat jemand im Internet gehört, der hier nicht hier wohnt, hat er mir eine Mail geschrieben und kam ein Internetgespräch in Gang. Und er schrieb dann, ja, am Anfang, da war ich so richtig heiß. Ich konnte keinen Gottesdienst verpassen. Ich bin über die Autobahn gerast, weil ich beruflich irgendwo zu tun hatte, damit ich noch beim Grundkursabend dabei bin. Ich habe keinen Hauskreis verpasst. Aber heute ist das nicht so. Ist das nicht mehr so. Und das fand er schade, dann sagt er noch, aber komm mir bitte nicht mit Exerzitien, das ist nichts für mich. Okay, es könnte sein, die Art ist nichts für ihn. Ich glaube allerdings, dass er noch richtig nicht verstanden hat, um was es da geht. Es geht nämlich darum, zum einen zu lernen, Gott überall zu entdecken, zum anderen aber auch, sich ihm vollständig hinzugeben, denn es ist sehr radikal, also Ignatius ist sehr, sehr radikal, auch bereit sein, für Gott zu leiden, und sich wirklich mit Haut und Haaren ihm anzuvertrauen und ihm zu übergeben. Also es ist nichts für Weicheier. Als ich das dann so ein bisschen beschrieb, meinte er, ey, wann ist die nächste Zeit? Vielleicht komme ich dann doch mal mit. Okay, aber dafür will ich jetzt nicht werben, das ist jetzt keine Werbeeinheit dafür. Aber ich glaube, viele haben es erlebt, am Anfang war es sehr spannend, so wie verliebt sein in einer menschlichen Beziehung, alles ist rosarot, wir sind total motiviert, wir ändern unser Leben, entdecken jeden Tag was Neues und irgendwann spielt sich alles ein, auch in einer Beziehung. Man weiß, wie der andere reagiert, wir meinen, ihn zu kennen, wir sind enttäuscht, wenn es dann doch nicht so ist und irgendwann ist der Alltag grau, es sei denn, wir lassen uns immer wieder neu ein. Das ist im Glauben ganz genauso. Ich glaube, dass es nie langweilig werden muss und dass Gott uns einlädt, immer Neues zu entdecken. Aber es ist anders als am Anfang. Ich möchte auch heute dieses Gleichnis voranstellen, was ich vor 4 Wochen oder auch 2 Wochen, ich weiß nicht genau, zitiert habe, aus Matthäus 13. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Mit Gottes himmlischem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Darum geht es. Es geht darum, immer wieder den Schatz und die Perle zu entdecken. Und das nicht nur am Anfang. Und ich hatte vor 2 Wochen in einer letzten Predigt einen Punkt, wir können Gott in allen Dingen suchen und finden. Da ging es vor allen Dingen um seinen Alltag. Und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, letzten Sonntag hatten wir irgendwie so viel anderes, dass da kein Platz für war. Ich hoffe, es ist jetzt noch nicht so weit weg. Gibt es Geschichten, die ihr erlebt habt mit Gott, wo ihr Dinge ausprobiert habt, im Alltag mit ihm auf neue Weise umzugehen? Habt ihr ihn entdeckt in eurem Umfeld? Habt ihr vielleicht Alltagsgewohnheiten unterlegt mit geistlichen Dingen, was auch immer? Also da wäre jetzt die Gelegenheit, was drüber zu erzählen. Wer mag das tun? Ich selbst habe auch noch so ein Ding. Manchmal, wenn ich mein Morgenprogramm nicht geschafft habe, beziehungsweise das länger gedauert hat, dann bin ich so innerlich total im Stress, wenn ich mir Mittagessen koche. Und es ist ja wirklich nicht gesund für den Magen und überhaupt. Und ich habe es jetzt ein paar Mal geschafft, einfach dann durchzuatmen und sagen, so Jesus, jetzt koche ich mit dir. Jetzt mache ich das mit dir. Und dann kommt eine Ruhe über mich und dieser Druck im Magen verschwindet. So eine Kleinigkeit. Ja, heute der zweite Punkt. Gottes Reden nochmal neu hören. Manchmal sind wir nach einer Zeit, wo wir mit Jesus gelebt haben und leben, fast abgestumpft, nochmal neu etwas zu hören, was vielleicht einiges durcheinander bringt in uns. Es könnte sein, er möchte uns tatsächlich nochmal zu etwas Neuem rufen. Zu etwas, wo wir gar nicht mit rechnen und was auch länger nicht mehr passiert ist. Ich denke, die meisten von uns kennen Gottes Reden am Anfang ihres Weges mit Gott. Vielleicht hat er etwas Spezielles uns gesagt. Auf alle Fälle hat er uns gerufen, mit ihm zu leben. Und je nachdem, wann das passiert ist, ob in Kindertagen, Jugendtagen oder später, hat es mehr oder weniger in unserem Leben auf den Kopf gestellt. Also desto später, denke ich, desto mehr stellt es auf den Kopf, weil da einfach schon vieles anders gelaufen ist. Also, wenn wir zum Glauben kommen, denke ich, setzen wir auf einmal andere Schwerpunkte in unserem Leben. Es werden uns andere Dinge wichtig. Wir beginnen, die Bibel zu lieben und zu lesen. Wir bekommen neue Freunde dazu und von manchem alten Freund verabschieden wir uns vielleicht. Wir nehmen uns Zeit zum Beten. Vielleicht stehen wir früher auf, als wir es sonst getan haben. Wir nehmen Gott in unsere Entscheidungen hinein und wir merken, dass wir manches nicht mehr so tun können, wie wir es vorher getan haben. Bei mir gab es einige Veränderungen damals. Ich habe die Bibel verschlungen. Ich bin als Langschläferin plötzlich sehr früh aufgestanden, um zu beten und den Schülergebetskreis nicht zu verpassen. Ich habe damals nicht mehr Fernsehen geschaut, sondern ich bin dann zu christlichen Gruppen gegangen. Und wenn ich dann nach Hause kam und meine Eltern saßen vorm Fernseher, dann habe ich ein bisschen sie etwas kritisiert dafür. In der Schule habe ich nicht mehr abgeschrieben. Das war, ja, das war damals so, das habe ich gemacht in Sprachen, weil ich da echt Schwierigkeiten hatte. Und dann habe ich Gott gefragt, was ich denn beruflich machen sollte und ich bekam eine sehr klare Antwort. Und tatsächlich entsprach mein Studium eigentlich gar nicht dem, was meine Begabungen in der Schule zum Ausdruck gebracht haben. Ich war nämlich naturwissenschaftlich viel mehr begabt und mit Sprachen hatte ich echt ein Problem. Und dann musste ich mein Latein gebrauchen, was ich in der Schule gelernt habe, aber noch Griechisch und Hebräisch lernen. Und ich verdiene mein Geld mit Sprache. Ob ich hier vorne stehe und spreche, ob ich mit Einzelnen spreche oder ob ich schreibe, es ist immer Sprache, nicht Naturwissenschaft. Aber das Wunder, mein Examen war besser als mein Abitur. Ich hatte die Perle gefunden und den Schatz und das war mir alles wert. Ich denke, viele haben Ähnliches am Anfang ihres Weges erlebt. Vieles Spannende, vielleicht nicht ganz so krass, aber doch spannend. Wie ist es danach? Wir lernen dazu, plötzlich ist alles normal und kann tatsächlich langweilig werden. Aber dieses Gleichnis von der Perle gilt immer neu. Das ist nicht nur für den Anfang unseres Weges, sondern diese Perle und diesen Schatz können wir immer wieder neu finden. In jedem Abschnitt unseres Lebens. Ich fange mal mit den Ruheständlern an, weil ich selber bald in dieses Alter komme. Und ich bin überzeugt, dass Gott für die Ruheständler echt noch was Neues vorhatte. Das ist nicht vorbei, das Leben, sondern das ist nochmal eine ganz neue Chance. Übrigens, den Ruhestand gibt es in der Bibel nicht. Nirgends. Das gibt es nicht. Mose hat das Volk bis vor das gelobte Land geführt und er war 120-jährig, als er starb und Mose übergeben hat. Josua, genau, danke. Keine Angst, ich werde nicht warten, bis ich 120 werde, bis ich es dem Philipp übergebe. Aber ich weiß, dass Gott noch was mit mir vorhat. Vielleicht noch mehr als vorher. Wer weiß. Aber ich weiß das. Und ich glaube, das gilt für alle anderen Ruheständler auch. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auf die Zeit, wo wir ganz viele hoffentlich fitte Ruheständler in dieser Gemeinde haben, die der Gemeinde dienen können, mit viel mehr Zeit als vorher. Und dass wir aber keine Bedrohung sind für die Jungen, sondern wir fragen sie dann, was wir dann noch tun dürfen. Abraham bekam seine Berufung, als er 75 war. Ich habe heute nochmal nachgelesen, steht das wirklich, ich hatte das so im Kopf und habe nochmal geguckt, steht das wirklich so da drin? Ja, er war 75, als Gott ihn rausgerufen hat aus dem Land, als seine Berufung begann. Vorher war sein Leben ganz gewöhnlich, ganz normal. Und dann hat Gott ihn gerufen und heute reden wir noch von ihm und er ist ein Vater des Glaubens geworden und er war 75, als Gott ihn gerufen hat. Mose war 80, als er berufen wurde. 80 Jahre. Das ist doch Wahnsinn. Ich kenne einen Gemeindegründer in Rumänien, einen Engländer, Ken. Der war 78, als Gott ihn berufen hat, von England nach Rumänien zu gehen und mit seiner Frau, die war jünger, Florence, eine Gemeinde zu gründen und in Rumänien mehrere Gemeinden zu gründen. Sie begannen mit Straßenkinderarbeit. Er war 78 und hat sich aufgemacht. Wir haben ja einen Pastorengebetskreis in Aachen und da war lange Zeit Ik Jim Kim dabei, ein koreanischer Pastor, der hat hier die koreanische Gemeinde geleitet und er ging in den Ruhestand und er hat im Ruhestand die Berufung, also schon vorher, er wusste schon vorher, und er und seine Frau haben sich aufgemacht, als sie hier die Gemeinde abgegeben haben, nach Afrika zu gehen und ist dort Dozent. Also er ist von Korea nach Deutschland gekommen, also die Familie, und dann von Deutschland nach Afrika und ist jetzt Dozent an theologischen Hochschulen oder Bibelschulen und bildet Pastoren aus. Wow, wie mutig. Aber so ist es, wenn jemand diese Perle findet. Ich saß am Montag mit 4 anderen Leuten im sogenannten Theologischen Ausschuss des Miteinander für Europa zusammen, wo ich seit Montag drin bin. Da ist ein Katholik, ein Baptist, der Prior von der Jesusbruderschaft, evangelisch-landeskirchlich, eine weitere Landeskirchlerin, Theologin und ich. Und der Baptist ist 80 und er hat zu seinem 80. Geburtstag, seine 80-jährige Geburtstagsfeier, da hat er eine theologische Studienkonferenz einberufen im Baptistenbund und hat ein Referat über Ökumene gehalten, was ich so gut finde, dass ich denke, oh, es wäre schön, wir würden ihn hier mal zur ACK einladen. Vielleicht predigt er bei uns beim nächsten Theologischen Ausschuss, die habe ich nämlich dann nach Aachen eingeladen, im März nächstes Jahr. Und dann erzählte er, ja, er hätte ja gerade wieder, hat 25 Bücher geschrieben, er hat jetzt gerade wieder eins im Druck. Er wollte noch mal eins über die Charismen schreiben, er hat ganz am Anfang eins über Charismen geschrieben, das war wirklich, also ist schon urlange her, das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Buch. Ich habe in seinem Kontext die ersten charismatischen Erfahrungen gemacht, 1980, und ja, und dann sagt er, das wollte er jetzt nochmal nach all den Erfahrungen von den vielen Jahren nochmal aufschreiben. Und nächstes Jahr wird er wahrscheinlich dann noch ein Buch da und da drüber schreiben. Und er ist 80. Wow! Was hat der in sich an Vision und an Kraft? Gut, der ist jetzt, kann nicht mehr, also er sagt, er geht auch noch spazieren oder wandern sogar. Er muss aber alle 800 Meter sich mal setzen, weil er dann Schmerzen hat und dann setzen sie sich ein bisschen und gehen sie weiter. Also das heißt jetzt nicht, dass die jetzt nicht ein Stressprogramm machen. Das heißt auch nicht, dass er nicht in Urlaub fährt oder dass er es ruhiger gehen lässt. Aber da ist eine Berufung in diesen Menschen drin und die geht bis zum Tod. Und ehrlich gesagt, ich finde das viel, viel spannender, als im Jahr dann im Ruhestand 5-mal in Urlaub zu fahren. oder weiß ich wie oft. Das gibt's ja auch, ne? So kommt in Ruhestand und dann fährt man ständig in Urlaub. So haben es meine Eltern gemacht. Gut, ich finde schon auch spannend, noch ein paar Länder kennenzulernen und so. Natürlich. Aber das kann ja nicht die Berufung sein. Und ich glaube nicht, dass diese Leute, von denen ich jetzt gesprochen habe, von der Leistung getrieben sind, sondern dass Gottes Ruf sie ereilt hat, dass sie die Perle nochmal gefunden haben und den Schatz. Einer meiner geistlichen Väter, der ist mittlerweile auch schon Ende 70, kam in den Ruhestand und hat dann nochmal, also hat sein Werk, was er gegründet hat, abgegeben in jüngere Hände und hat dann nochmal die Berufung empfunden, Menschen in der Mitte ihres Lebens neu herauszufordern, etwas Neues zu beginnen. Und das hat er gemacht. Und dann hat er Angebote gemacht, so für 40, 50-Jährige. Und hat ganz viele dann noch begleitet und geprägt. Und jetzt sagt er, ich ist auch noch viel gereist, jetzt sagt er, ja, ich reise jetzt nicht mehr so viel, eigentlich gar nicht mehr so. Aber jetzt kommen die Leute zu mir. Irgendwelche Leute rufen an, kann ich mal ein Gespräch mit dir haben oder mit ihnen haben? Könnten sie mein Mentor sein? Könnten sie mich coachen? Und so weiter. Und sagt, jetzt bin ich hier, ich bete viel. Und jetzt kommen die Leute. Wow. Ich glaube, dass Gott uns Ältere nochmal neu berufen möchte. Und wir haben dann viel mehr Zeit. Wir können nochmal neu aufbrechen. Und ich hoffe, dass viele von uns neu aufbrechen. Aber es gilt natürlich nicht nur für die älteren Leute. Es kann mitten im Leben passieren, dass Gott jemand neu ruft und ruft, etwas ganz anderes zu tun als vorher. Reinhold und Astrid Harms, die waren Mitte 30, als Gott sie gerufen hat, nach Bosnien zu gehen. Reinhold war promovierter Ingenieur, hat den Beruf dann nicht mehr ausgeübt und hat alles hinter sich gelassen. Astrid kann ein bisschen mehr von ihrem Beruf einbringen dort, weil sie Krankenschwester war. Das passt, ist ein bisschen kompatibler zu der Situation in Bosnien und den Menschen, mit denen sie da zu tun hat. Aber sie sind aufgebrochen, weil sie den Schatz gefunden haben. Philipp, der die Gemeinde übernehmen wird, aller Voraussicht nach in 2,5 Jahren, hat etwas anderes studiert und hat den Ruf Gottes gehört. Brich nochmal auf und werd Gemeindeleiter. Viele Vineyard-Leiter haben das so gemacht. Ingrid Schemer hatte ihre Familienphase hinter sich. 5 Kinder, die letzte Tochter hatte gerade Abitur gemacht und Gott hat sie gerufen, eine Gemeinde zu gründen. Sie wird jetzt im November als über 70-Jährige abgeben. Aber das war etwas, wo Gott sie nochmal ganz neu gebraucht hat und vielleicht sogar mehr gebraucht hat als vorher. Reinhard Rehberg war Augenoptikermeister, bevor er die Gemeinde gegründet hat. Im Gleichnis von der Perle und dem Schatz lesen wir auch, dass es einen Preis kostet. Dieser Schatz und diese Perle sind teuer. Tatsächlich, ja, es ist nicht einfach ein Zuckerschlecken. Ein Schatz kostet einen Preis, der ist nicht umsonst. Und für alle, die ich aufgezählt habe, war es zumindest der Preis von Bequemlichkeit. Das gilt für alle. Also ich rede jetzt nicht dafür, dass wir uns Stress machen sollen. Das sollen wir nicht. Aber ein bequemes Leben ist es auch nicht im Reich Gottes. Sondern es kostet den Preis unserer Bequemlichkeit. Das gilt für alle. Ich denke, dir Ken und Florence, die hätten sich als Rentner in England ein schönes Leben machen können. Und dann gehen sie nach Rumänien in ganz andere Lebensverhältnisse. Zu den Ärmsten der Armen, zu den Straßenkindern. Das war nicht bequem. Oft ist es ein finanzieller Preis. Diejenigen, die ich jetzt aufgezählt habe, die haben alle einen finanziellen Preis bezahlt, weil sie vorher alle mehr verdient haben als in ihrem neuen Job. Oft ist es auch ein Preis von Sicherheit. Keiner von uns Gemeindeleitern in der Vineyard wusste, ob es finanziell rauskommt. Und Harms wussten es erst recht nicht. Aber okay, es muss nicht gleich ein anderer Beruf sein. Es kann auch ein anderes Tätigkeitsfeld sein. Und da denke ich an einige von euch. Ich denke an den Thomas. Ich weiß, da hinten sitzt er ja. Thomas, du hast ein neues Tätigkeitsgebiet. Hast du vor 30 Jahren gedacht, dass du mal Manna machst? Dass du mal da dich bewegst? Und ich empfinde so, du gehst da so drin auf, und Gott gebraucht dich so und Gott redet zu dir und ist mit dir unterwegs, das ist doch von ihm. Das war eine neue Berufung. Einige von euch haben Kinder aufgenommen, besondere Kinder. Und es ist sehr herausfordernd. Und ihr habt es von Gott gehört und Gott gebraucht euch darin. Und gebraucht euch, diese Kinder auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten. Und es ist herausfordernder als die eigenen Kinder, meistens herausfordernd. Auch etwas, wo Gott Berufungen ausgesprochen hat, mitten im Leben. Ja, ich bin gespannt darauf, zu hören in den nächsten Jahren, was Gott für Berufungen ausspricht, neue Berufungen. Bei mir, diese ganze geistliche Begleitgeschichte, die war, ist nicht typisch für mich, überhaupt nicht. Oder die Bücher, die ich geschrieben habe, ich habe mir nie vorgenommen, ein Buch zu schreiben, nie. Habe nie gedacht, dass ich das sollte. Und dann kam es so, von außen haben Leute gesagt, wieso veröffentlichen Sie das nicht, was Sie da machen an Kursen und an Lehrinhalten. Aber es kam so und es war spannend. Und wenn es dann so ist, so eine Berufung kommt, ist es nicht schwer. Es ist natürlich Arbeit. Es ist auch, Arbeit ist mühsam. Aber es ist nicht schwer. Sondern es ist etwas wie, ich muss es tun, ich kann nicht anders. Und da denke ich an Paulus, der geschrieben hat oder gesagt hat, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Ich muss es tun. Es ist so ein göttliches Muss, es ist kein Druck, so unangenehmer Druck, aber so wie, also nicht so, sondern so. Lass uns doch aufmerksam sein auf Gottes Reden für unser Leben, was er noch vorhat mit uns, egal jetzt wie alt wir sind, dass wir das nicht verpassen. Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich ihm ganz überließen. Lasst uns ihm überlassen mit allem, was wir sind und haben, und diesen Schatz heben und diese Perle suchen. Ich würde gern die bitten, aufzustehen, die sagen, ich habe das noch nicht gefunden. Und dann würde ich gerne beten für euch. Ich habe die Perle noch nicht gefunden. Ich habe den Schatz noch nicht gefunden. Jesus, du siehst uns. Und ich danke dir, dass du für jeden von uns einen Schatz hast. Und eine Perle, weil dein Reich ist ein Schatz. Dein Reich ist eine Perle. Kostbar, kostbar. Und das, was es für uns persönlich heißt, ist so unterschiedlich. So unterschiedlich, Herr. Ob es etwas Völliges, völlig Lebenswendendes ist, eine ganz neue Richtung, oder ob es etwas Unscheinbareres ist, etwas, was nach außen normal aussieht, aber was doch so klar von dir ist und wo du etwas völlig Normales heiligst, wie heiligst. Herr, lass es uns erkennen, lass es uns sehen. Und ich bitte dich jetzt für die, die den Mut hatten, aufzustehen, dass sie diesen Schatz finden und diese Perle, die du für sie hast, dass sie die entdecken und heben können, diesen Schatz heben können, diese Perle kaufen können. Und dass wir einander helfen, diesen Schatz und diese Perle zu entdecken. Und dass wir wissen, was du mit unserem Leben vorhast. Und es mag eine Berufung sein von ganz jungen Jahren für das ganze Leben. Und es mag Berufung sein immer für ein paar Jahre. Du machst das sehr individuell. So dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir hier am richtigen Platz sind, da wo du uns hinstellst. Und dass wir darin leben und wissen, dass du uns einen tiefen Sinn gegeben hast für unser Leben. Und dass diesen Sinn uns keiner nehmen kann. Jesus, und ich bitte dich für all die, die diese Perle und diesen Schatz gefunden haben und mittendrin sind, vielleicht auch den Preis merken, den das kostet. Und da bitte ich dich um Kraft. Ich bitte dich um Kraft, Herr. Und dass wir immer wieder wissen, dieser Preis lohnt sich, weil dieser Schatz ist von dir. Danke, Herr, dass das Leben mit dir spannend ist und dass es immer spannend bleibt. Und Herr, ich bitte dich, dass es für jeden von uns bis ins hohe Alter spannend bleibt, wenn du uns denn ein hohes Alter schenken möchtest. Danke. Amen. Ja, ich glaube, Gott hat uns auch zusammengestellt, um uns auch gegenseitig Dinge zuzusprechen, wo wir etwas im anderen sehen. Wo wir sagen, ich merke, dass Gott dich da besonders gebraucht. Könnte das sein, dass das etwas mit deiner Berufung zu tun hat? Oder ich fände es schön, wenn wir einander auch fragen könnten, hey, hast du diesen Schatz schon gefunden in deinem Leben? Hast du diese Perle schon gefunden? Was ist es denn? Und das, denke ich, würde uns aufbauen.